Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier Daily Spezial an diesem 1. Mai, sagt Elias Nadmesnik. Mein Kollege Christian Böhmer hat aus aktuellem Anlass ÖGB-Chef Wolfgang Katzian in unser Stadtstudio geladen, um mit ihm über die Bedeutung des 1. Mai, Fridays for Future und den Wahnsinn im Homeoffice zu sprechen. Am besten, wir hören gleich rein.
Herzlich willkommen zu einem Kurier-Podcast. Bei uns zu Gast ist heute ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Herr Präsident, das große Thema für die Menschen ist derzeit Öffnen, die Krise, vor allem auch das Impfen, wie es mit dieser ganzen Sache weitergeht. Und da fällt eine Sache auf, die ich eingangs mit Ihnen kurz besprechen würde gern. Da werden sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und das ist für die Menschen, für die Arbeitnehmer bisweilen undurchschaubar. Manche Berufsgruppen werden bevorzugt, so wird es gesehen, schneller geimpft, sind seit Monaten geimpft, andere nicht. Wie sehen Sie das Ganze?
Naja, wir haben von Beginn der Corona-Pandemie an gesagt, wir mischen uns in die ganze virologische Frage und in die gesundheitspolitische Frage nicht ein. Wir sehen unsere Aufgabe darin, dass Menschen, die arbeiten, geschützt werden, auch vor gesundheitlichen Folgeschäden und dass wir vor allem darauf schauen, dass die Leute nicht arbeitslos werden und am Rand ihrer Existenz kommen. Entlang dieser Linie bewegen wir uns seit über einem Jahr. Aber natürlich ist die Arbeit an diesen Themen immer deswegen sehr, sehr schwierig, weil sie natürlich abhängt davon, wie sich die Pandemie entwickelt. Und ich bin ja immer erstaunt, wenn ich dann einmal dort lese, es ist eh schon bald alles vorbei und manche sagen, nein, es ist aber erst in 3 Monaten vorbei. Und da hat es viel Unsicherheit gegeben, auch weil immer unterschiedliche Messlatten gewählt wurden für die Argumentation von Maßnahmen. Also einmal war es die 7-Tages-Inzidenz, die man unter einem bestimmten Wert drucken muss. Dann waren natürlich immer irgendwie die Intensivbetten, die eine große Rolle gespielt haben. Dann war es der R-Wert, dann waren es die täglichen Ansteckungszahlen, also es war immer irgendwas anders. Und alle Schritte, die auch gesetzt wurden, waren oft so mit der Einschränkung verbunden, naja, wenn es die virologische Lage zulässt oder wir werden sehen, jetzt, da ist immer wieder gesagt, die nächsten Wochen sind entscheidend und viele Leute hören das jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr und viele kennen es auch nicht mehr hören. Ne? Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum viele Menschen sagen, ich würde es eh alles gern mittragen und ich bin eh gern mit dabei, aber irgendwie geht mir die Luft aus. Und vielen geht die Luft aus vielen unterschiedlichen Gründen, die wir vielleicht noch besprechen werden. Aber je früher man jetzt da rauskommt aus der ganzen Kiste, natürlich virologisch geschützt und natürlich nur dann, wenn es die virologische Lage zulässt, aber für die Leute ist das ganz sicher der bessere Weg.
Jetzt haben Sie die schwierige Situation, dass Sie sagen, Sie wollen die Arbeitnehmer schützen, müssen oder wollen aber gleichzeitig nicht medizinische Fragen entscheiden, weil dafür ist der ÖGB nicht zuständig. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, Schwangere im Handel sollten freigestellt werden, weil die haben ein Risiko und sind einem höheren Risiko ausgesetzt. Das nationale Impfgremium sagt jetzt wiederum, na bitte impfen wir die Schwangeren, dann haben Sie sicher einen flachen Verlauf. Also da sind Sie ja dann schon in virologischen und medizinischen Fragen drinnen, oder?
Jein, also bis zu einem gewissen Grad sicher. Aber diese Tatsache, dass das nationale Impfgremium jetzt da gesagt hat, wir impfen die Schwangeren, das war ja bis vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen kein Thema. Und wir müssen natürlich immer von dem ausgehen, was wir wissen, von dem ausgehen, was wir an Informationen haben. Und wir haben zum Beispiel bei den körpernahen Dienstleistungen ist es so, dass schwangere Personen, also schwangere Frauen, freigestellt werden und im Handel nicht. Und die Verkäuferin, die schwanger ist, fragt uns natürlich und sagt, hey, meine Freundin, die Friseurin bleibt daheim und die nicht, wie erklärt sie mir das? Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wenn jemand schwanger ist, soll er auch entsprechend freigestellt werden.
Eines der großen Themen, das Sie jetzt beschäftigt im Mai, wo auch verhandelt wird, die 5. Runde, ist die Kurzarbeit. Die Idee war ja, korrigieren Sie mich, aber die, dass man sagt, wenn ein Betrieb quasi schläft oder wenn er jetzt pandemiebedingt nicht arbeiten kann, sollen die Leute nicht arbeitslos werden und sich was anderes suchen, sondern wenn es vorbei ist, sofort wieder zu arbeiten beginnen. Hat sich das Konzept bewährt? Weil es gibt ja schon sehr viele Stimmen, die sagen, Also da wird jetzt vieles irgendwie hineingenommen, werden Insolvenzen verschleppt, da werden Mitarbeiter in Kurzarbeit gesteckt, für die das eigentlich gedacht ist, etc.
Ich glaube prinzipiell, dass sich das Konzept sehr, sehr bewährt hat. Und es ist ja auch kein neues Konzept gewesen, das wir jetzt durch die Pandemie erfunden haben. Die Kurzarbeit gibt es in Österreich schon länger. Sie hatte einen Höhepunkt in der Bewältigung der Krise 2008, 2009. Nur das Kurzarbeitskonzept von damals war eines, das sehr stark auf die Industrie ausgerichtet war. Und wir waren am Beginn der Corona-Krise natürlich damit konfrontiert, dass wir gesagt haben, naja, wie adaptieren wir so ein Modell so, dass es auch für Klein- und Kleinstbetriebe greifbar ist und möglich ist. Das war ja auch der Grund, warum am Anfang viele Steuerberater, Unternehmer geschrien haben und gesagt haben, ma, dieses komplizierte Kurzarbeitsmodell, das wird sowieso nichts, wir schmeißen lieber die Leute aus. Und es war ja so im ersten Lockdown, dass relativ schnell viele den Arbeitsplatz verloren haben und dann erst durch die Kommunikation viele erkannt haben, hoppla, das ist ja auch für Unternehmen eine Win-Win-Situation, weil ich kriege die Kosten ersetzt und ich kann gut qualifiziertes Personal, das ich beim Wiederaufsperren oder beim Wiederdurchstarten dringend brauchen werde, auch behalten. Und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war es besonders wichtig, weil wenn jemand arbeitslos wird, kriegt er eine Nettoersatzrate von 55%. Und wenn jemand in Kurzarbeit geht, ist die Nettoersatzrate je nach Einkommen zwischen 80% und 90%. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Natürlich, wenn jemand lang in Kurzarbeit ist, und lang zwischen 10% und 20% und wenn man in einer Trinkgeldbranche beschäftigt ist, 30% weniger verdient, ist das auch eine Katastrophe, weil es soll jeder einmal, auch wenn er gut verdient, auskommen mit einem Viertel oder einem Drittel weniger Einkommen. Aber es war immer noch besser, weil die Leute den Job behalten haben, als der, der arbeitslos ist und runterratet auf 55%. Also ja, ich bin überzeugt, die Kurzarbeit war ein Erfolgsmodell. Und ist auch deswegen ein Erfolgsmodell, weil am Höhepunkt der Krise waren 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Ich will mir gar nicht ausmalen, was los gewesen war in dem Land, wenn ein großer Teil von denen arbeitslos geworden wäre.
Der Arbeitsminister Kocher sagt 100.000, jetzt sind es gut eine halbe Million noch, 100.000 werden es im Herbst noch sein. Teilen Sie die Einschätzung?
Ich kann das deswegen nicht sagen, weil ich mir auch nicht sicher bin, wie schnell wir die virologische Lage tatsächlich in den Griff bekommen. Ich durfte an zwei Sitzungen der Öffnungskommission mitarbeiten und teilnehmen und ich habe bei beiden Sitzungen sehr genau aufgepasst, was die obersten Gesundheitsberater und Virologen der Bundesregierung gesagt haben. Und da war kein einziger dabei, der gesagt hat, hurra, alles aufsperren. Nicht einer. Ja? Aber es haben schon alle gesagt, aufgrund der jetzigen Entwicklung und auch der Hochrechnungen, die es gibt, kann man unter besonderer Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen etc. kann man das machen. Und das ist ein Unterschied, ne? Weil das bedeutet, es geht hoffentlich gut, das wünschen wir uns alle, aber es könnte auch sein, dass wir nochmal in eine schwierige Situation kommen. Und wenn wir in diese schwierige Situation kommen sollten, hätte ich gern was, auf das, was sich sowohl die Unternehmen als auch vor allem natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlassen können. Und das ist die Kurzarbeit 5. Da haben wir in den letzten Tagen mit Gesprächen begonnen. Das waren gute Gespräche. Das ist primär um die Frage der Einschätzung gegangen. Wie schätzen wir die Gesamtlage ein? Und an welchen Schrauben könnte man möglicherweise drehen? Das ist jetzt Gegenstand von Verhandlungen in den nächsten zwei Wochen.
Ohne, dass wir da jetzt ins Detail gehen, aber dem Vernehmen nach sollen ja die Unternehmen da mehr mittragen und mehr leisten. In welche Richtung muss das aus Ihrer Sicht gehen ungefähr?
Naja, ein Thema ist immer auch schon bei vorherigen Kurzarbeitsverhandlungen gewesen, die Mindestarbeitszeit, wobei wir unterscheiden müssen, ob es sich um Lockdown-Zeiten und Lockdown-Branchen handelt, weil wenn eine Branche genau gar nichts machen kann, dann brauche ich dort auch nicht über eine Mindestarbeitszeit diskutieren und darum haben wir immer auch gesagt, in Lockdown-Branchen kann die runtergehen und im Durchschnitt bis auf null. Aber normalerweise, wenn's Branchen sind, die arbeiten können, haben wir eine Mindestarbeitszeit von 30 und die zu erhöhen Richtung 50% ist ein Diskussionspunkt, der sicherlich stattfinden wird und wo wir auch glauben, dass das ein Rad wäre, an dem man drehen könnte, immer vorausgesetzt, die gesundheitspolitische Lage entwickelt sich so, dass das gut möglich ist. Ein zweiter Punkt ist die Weiterbildung. Wir haben immer gesagt, wir wollen, dass auch die Kurzarbeitsphasen für die Weiterbildung genutzt werden. Bei der letzten Kurzarbeitsvereinbarung mussten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sogar unterschreiben, dass sie sich bereit erklären, dass sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Es hat halt nicht allzu viele Angebote gegeben und wenn man das ernsthaft nützen will, muss man auch über entsprechende Angebote nachdenken. Das ist also ein zweiter Bereich, über den wir diskutieren. Und so gibt es einige andere Schrauben, wo wir glauben, an denen man gut drehen kann. Und ich denke, wenn wir einen Schirm mit Kurzarbeit aufspannen, dann sollte der für 6 Monate gelten.
Sie haben vorhin schon die Gastronomie und Hotellerie angesprochen. Haben Sie Hinweise, das ist ja eine Branche, die wirklich dürstet noch und darauf hofft, dass bald losgeht. Haben Sie Hinweise, dass da das Personal überhaupt vorhanden sein wird? Es gibt viele Unternehmer, die sagen, meine Mitarbeiter haben sie vor einem halben Jahr umschulen lassen, die wollen gar nicht mehr in dieser Branche sein.
Ich glaube, sowohl als auch. Also unsere Erfahrung ist, es gibt natürlich viele Menschen, die sind deswegen in der Gastronomie und im Tourismus, weil sie für das brennen. Weil sie sagen, das ist mein Leben und da möchte ich die tätig sein, nicht? Und die leiden natürlich besonders darunter, dass sie nicht ihre Gäste bedienen oder Gastgeber sein dürfen. Und die wollen das aber in Zukunft weiterhin machen. Und dann gibt's natürlich auch welche, die sagen, ich tät das eh gern machen, aber auf die Dauer kann ich mir's auch persönlich nicht leisten, weil es mit meiner Lebensplanung, mit meiner Familienplanung, mit meinen Überlegungen nicht übereinstimmt. Und da gibt's in der Tat auch viele, die sagen, ich schaue mir noch was anderes um und schaue, ob ich eine andere Möglichkeit sehe. Aber die Frage, die dahinter liegt, ist ja die, ob's entsprechende Konjunktur im Bereich des Tourismus, der Gastronomie geben wird oder nicht. Und ich glaube, das hängt nicht nur davon ab, wie schnell wir in Österreich Maßnahmen der Öffnung setzen, sondern es hängt sehr stark auch davon ab, wie international das geschehen ist, auch wie weit die Reisetätigkeit ist, wie weit Rahmenbedingungen, Check-App, grüner Pass und was da alles diskutiert wird, tatsächlich Platz greifen. Und am Ende des Tages wird es darum gehen, wie schaut eine gesamteuropäische Lösung aus? Weil ich kann zwar sagen, wir bleiben heuer wieder alle daheim und machen, wenn es geht, in Österreich Urlaub, aber das reicht für manche Bereiche überhaupt nicht. Die sind angewiesen, wenn ich an den Städtetourismus denke, wenn ich an die Messen und solche Dinge denke, die sind angewiesen auf internationale Gäste. Und daher, glaube ich, muss man schon gut darauf schauen, dass es insgesamt auch gute Rahmenbedingungen gibt, dann wird es wieder gehen. Ich glaube, schnell, bei der Stadtgastronomie, Stadthotellerie zum Beispiel, schnell wird's nicht gehen. Und dort werden wir mutmaßlich, ist meine Vermutung, auch noch über die 6 Monate Kurzarbeit, 5 hinaus, in irgendeiner Art und Weise Unterstützungen brauchen.
Jetzt ist ja eine der Ideen, die Arbeitnehmervertreter haben zur Bewältigung der Krise, die Arbeitszeit zu verkürzen. Aber nicht einfach so, sondern bei gleichem Einkommen. Wie erklären Sie jemanden, dass wenn ein Supermarkt Mitarbeiter hat und gleich lang offen hat und die Mitarbeiter bei gleichem Lohn früher nach Haus gehen und ich dann als Supermarktbetreiber neue Leute einstellen muss, die dann sozusagen die Restzeit erledigen, dass sich das ausgeht? Woher soll dieses zusätzliche Geld kommen?
Also erstens einmal muss ich sagen, die Arbeitszeitverkürzung ist nicht eine Forderung, die jetzt aufgrund der Pandemie oder der Bewältigung der Pandemie da ist. Die hat es vorher auch schon gegeben, weil wir einfach in einer sehr dynamischen, von Digitalisierung getriebenen Welt leben und insgesamt das Arbeitsvolumen vor allem durch die Digitalisierung geringer wird. Und die Frage ist immer, in welcher Art und Weise geht man damit um, wenn das Arbeitsvolumen geringer wird? Und da gibt es im Großen 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, die, was nicht mehr dabei sind, haben halt ein Pech gehabt und die werden arbeitslos. Arbeitslosigkeit ist vom Volumen her gesehen auch Arbeitszeitverkürzung. Die unsozialste, die unmenschlichste und die böseste Form der Arbeitszeitverkürzung. Die wollen wir nicht. Ich will, dass die Arbeitslosigkeit mit der gleichen Intensität und Inbrunst bekämpft wird, wie die Pandemie selbst. Und daher muss ich sagen, okay, wenn es das nicht ist, dann muss man nachdenken darüber, wie man Arbeit anders verteilt. Und jede Form von Arbeitszeitverkürzung dient auch dazu, im Grundgedanken die Arbeit anders zu verteilen. Und natürlich kann ich jetzt da immer ein Beispiel finden, wo ich runterbreche auf einem bestimmten Betrieb und sage, wie sollten der das machen? Aber es geht ums Gesamte, es geht ums Volumen, es geht darum, dass man das über größere Gruppen, Branchen oder insgesamt abdeckt, und es geht auch nicht nur um die Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Wir haben viele verschiedene Modelle ins Spiel gebracht, und ich glaube, die werden wir diskutieren müssen, ob das einigen passt oder nicht. Und natürlich schreien dann gleich wieder alle auf, das ist Retro und das ist typisch und ach Gott, ich selbst kenne die Diskussionen seit 40 Jahren, und wenn man in die Geschichtsbücher reinschreibt, seit der Einführung des 8-Stunden-Tages, es ist immer die Wirtschaft zusammenbrochen, es war immer eine Katastrophe, es war immer nie finanzierbar und. Das Gegenteil ist der Fall, weil die Produktivität sich weiterentwickelt, und durch die Digitalisierung wird das getrieben, und durch Corona hat die Digitalisierung einen zusätzlichen Schub bekommen. Mhm. Das kann man ja alles nicht wegdiskutieren und so tun, als hätte uns das alles nichts angehen. Also ja, wir brauchen diese Elemente der Neuverteilung der Arbeit, und ich bin für eine Verkürzung der Arbeitszeit, ich bin für die 4-Tage-Woche, ich bin dafür, dass man endlich die Ungerechtigkeit aus der Wirtschaft, dass in der Privatwirtschaft die 5. Urlaubswoche nur möglich ist, wenn man 25 Jahre im gleichen Betrieb beschäftigt war, während in anderen Bereichen andere Regelungen Platz greifen, wo das viel früher möglich ist. Im öffentlichen Dienst, worauf ich stolz bin und froh bin, können die Leute ab dem 43. Lebensjahr die 6. Urlaubswoche in Anspruch nehmen. In der Privatwirtschaft muss 25 Jahre im gleichen Betrieb sein, und gleichzeitig sagen die Betriebe aber, na, ihr müsst flexibel sein, und die Erwerbsbiografien ändern sich. Man muss in vielen Ländern, in vielen Betrieben, in vielen Branchen Erfahrungen sammeln, und der das macht, ist dann der Blöde, weil er nie auf 6 Wochen Urlaub hat. Also das geht nicht, und das müsste man schleunigst ändern. Und auch das, Urlaubsverlängerung, ist Arbeitszeitverkürzung und hat auch etwas damit zu tun, dass es viele junge Leute gibt, für die eine Work-Life-Balance genauso wichtig ist wie ein gutes Einkommen und gute Rahmenbedingungen für die Arbeit.
Ein Punkt, auf den wir noch schnell kommen müssen, bevor wir den 1. Mai angehen, ist das Thema Homeoffice. Sie haben selber gesagt, Digitalisierung. 1,5 Millionen Arbeitnehmer waren grosso modo betroffen davon. Die meisten davon haben das nie gemacht. Arbeitnehmervertreter haben auch immer gesagt, das ist eine heikle Geschichte. Da vermischen sich Arbeitswelt und Privates. Du arbeitest immer eigentlich, bist immer erreichbar. Du bist nicht sichtbar im Büro, weil du immer zu Hause arbeitest. Hat sich das wirklich bewahrheitet, diese Skepsis?
Teils, teils. Also wir haben, zum ersten Mal muss man sagen, das war eine Entscheidung quasi von einem Tag auf den anderen für viele Menschen, dass sie ins Homeoffice gehen. Es hat ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeben, die allein von der technischen Ausstattung her gar nicht in der Lage waren, eins zu eins ins Homeoffice zu wechseln. Das fängt an bei die Laptops, PCs etc. und geht bis zu Datenverbindungen, weil da haben wir schon auch die ersten Teams oder Zoom-Konferenzen, die wir erlebt haben, da waren mehr zitternde und eingefrorene Bilder als sonst irgendwas. Ne? Also ich glaube ja, dass da auch viele ihre persönliche digitale Kompetenz erweitert haben in dieser Zeit, und das ist grundsätzlich auch keine schlechte Geschichte. Das andere ist natürlich die Frage, welche Rahmenbedingungen fürs Homeoffice gibt's? Da hat's am Anfang keine gegeben. Viele Betriebsräte haben dann Betriebsvereinbarungen gestrickt, wo es darum gegangen ist, wie werden die Utensilien zur Verfügung gestellt, wenn jemand sein privates Zeug verwendet, wie wird ihm das vergütet etc. Ganz, ganz viele unterschiedliche Regelungen auf der Betriebsebene, in vielen kleineren Betrieben gar nichts, da hat man sich das halt irgendwie ausgeschnappt. Und da haben wir uns dann bemüht, auch an Rahmenbedingungen zu arbeiten, sowohl was die arbeitsrechtliche als auch was die steuerliche Seite betrifft, was wir letzten Endes dann auch zusammengebracht haben. Was man aber sagen muss, ist, das Leben im Homeoffice ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, weil ich kann von einem Menschen, der in einer oder von einer Familie, die vielleicht auf 60 oder 70 Quadratmeter mit 2 Kindern leben, nicht erwarten, dass er sie zum Arbeiten in den Westflügel der Wohnung zurückziehen. Das wird sie irgendwie nicht ausgehen. Ja? Und daher haben wir auch nicht die Situation gehabt, dass viele gehabt haben, am PC, jetzt sage ich einmal, für einen Vater, für die Mutter und für jedes Kind. Ne? Das hat aber Situationen gegeben, wo das genau notwendig gewesen wäre. Weil wenn 2 im Homeoffice sind, plus Homeschooling stattfindet, weil die Kinder auch irgendwie am Unterricht teilnehmen sollen über PC, Das ist in vielen Wohnsituationen nicht ausgegangen, sondern hat es eine Diskussion gegeben. Der PC hätte von 9 bis 10 brauchte das Kind A und von 11 bis 12 das Kind B. Das waren extreme Herausforderungen und da muss man auch sagen, es sind hauptsächlich Frauen, die das tragen haben müssen, die dann jonglieren haben müssen, dass irgendwie Homeschooling stattfindet. Wenn du zwei Kinder hast, hast du zwei Lehrer, der eine will so, der andere will so, der eine will es ausgedrückt haben, der andere will es nicht ausgedrückt haben. Also da waren chaotische Zustände und wirklich viele Frauen extrem am Anschlag, weil die hätten auch noch nebenbei Homeoffice machen sollen, Homecooking vielleicht auch noch, weil auf einmal so viele Leute daheim gewesen sind. Also das war wirklich eine extreme Herausforderung und ich habe selbst erlebt, gar nicht so wenige, die gesagt haben, bitte lasst mir wieder ins Büro gehen, ich freue mich schon so, wenn ich ins Büro kommen kann. Dazu kam natürlich die Schwierigkeit mit den Schulen, weil man auch nicht wusste, hat die Schule offen, hat die Schule nicht offen. Dann hat es geheißen, die Schule hat zu. Hätte die Schule komplett zugehabt, wäre die Regelung nach Rechtsanspruch für Sonderbetreuungszeit, die wir ausverhandelt haben, zum Tragen gekommen. So, jetzt hat aber die Schule gesagt, nein, wir haben die Möglichkeit, wenn es nicht anders geht, bringen es die Kinder. Nicht? Und allein in dieser Bezeichnung, wenn es nicht anders geht, manche haben gesagt, wenn es gar nicht anders geht, wenn sie überhaupt nicht in der Lage sind, dass es irgendwie anders geht, da ist zum Teil ein Druck erzeugt worden. Und die nicht ausgesprochene Story war, wenn du der Rabenmutter bist oder Rabenvater und dich nicht um deine Kinder kümmerst, dann bringst du das halt vorbei. In der Phase haben sie Leute Urlaub genommen. Ich kenne Family, die haben den ganzen Urlaub aufgebraucht, damit sie das irgendwie unter den Hut bekommen haben. Also das waren wirklich, wirklich schwierige Situationen und all das muss man auch, wenn das jetzt da hoffentlich einmal dann vorbei ist, aufarbeiten, weil ich glaube, Homeoffice wird bleiben. Ich glaube nicht, dass es flächig ist, aber es werden einzelne Tage sein, die es auch in Zukunft geben wird. Für das haben wir Rahmenbedingungen geschaffen. Was wir noch nicht haben, sind Rahmenbedingungen für mobiles Arbeiten, weil da sind wir nicht weitergekommen. Das war noch mit der vorherigen Arbeitsministerin. Wir wollten ursprünglich gleich für mobiles Arbeiten. Was ist der Unterschied zwischen Homeoffice und mobiles Arbeiten? Beim Homeoffice bin ich bei mir daheim am Kucheltisch oder wenn ich das Klick habe im Büro. Mobiles Arbeiten heißt, ich bin mit dem Laptop am Gänsehäufer. Für das haben wir keine Regelung und ich weiß nicht, was mit dem Laptop am Gänsehäufer ein Arbeitsunfall ist. Über die Dinge muss man reden.
Apropos mobiles Arbeiten, jetzt muss ich Sie an dem Punkt mal einbremsen, weil wir wollen ja den 1. Mai, den 1. Mai noch kurz besprechen. Der wird wieder digital und mobil sein, zum zweiten Mal. Man könnte zynischerweise sagen, na ja, alles, was damals gefordert wurde, Wahlrecht, eine soziale Absicherung mit Pensionen und Unfallversicherung und so weiter, das gibt's ja alles. Gibt's ja alles. Wozu noch den 1. Mai?
Naja, ich glaube aus zwei Gründen. Zum einen, weil all das, was es gibt und was die Arbeiterbewegung als Ganzes erkämpft hat, jeden Tag neu erobert und verteidigt werden muss. Wir haben von allen Seiten immer wieder Angriffe und da will ich jetzt nicht den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche strapazieren, aber was wir natürlich sehen durch die Digitalisierung ist eine zunehmende Entgrenzung von Arbeit. Sie haben es zuerst angesprochen, im Homeoffice war es schon so, dass halt die Leute nicht von, ich sage jetzt davon 8 bis 4 oder bis 5 erreichbar waren, sondern wenn es notwendig sind, auch außerhalb dieser Zeiten. Das heißt, da sind Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit ordentlich vermischt und verschwommen worden. Und daher sind das Dinge, die man für die Zukunft gut neu aufstellen und gut regeln muss. Da gibt's neue Herausforderungen und denen muss man sich stellen. Und so gesehen sind wir als Gewerkschaftsbewegung nicht arbeitslos, sondern versuchen, diese neuen und veränderten Herausforderungen zu gestalten. Zweiter Punkt. Wir haben ja neben der Digitalisierung einen zweiten großen gesellschaftlichen Transformationsprozess, das ist die Klimakrise. Und da geht es ja um die Frage, wie geht eine Gewerkschaftsbewegung, wie geht eine Arbeiterbewegung mit dem Klimathema um? Und da ist uns ja immer vorgeworfen, ja, ihr seid ja sowieso die, die jetzt am liebsten alles zu betonieren. Das stimmt natürlich nicht, weil wir wollen auch in einer gesunden Welt leben, wir wollen auch in einer gesunden Umwelt leben. Und ich habe auch allen gesagt, mit mir könnt ihr auch über eine CO2-Steuer diskutieren. Nur zuerst einmal muss man schauen, dass es echte Alternativen gibt. Und echte Alternative im öffentlichen Verkehr heißt für mich nicht, dass zweimal am Tag ein Zug fährt, sondern dass es attraktivere Möglichkeiten gibt, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Und dann, wenn man sowas macht, muss man auch schauen, wie verhindert man, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die sind, die am Ende des Tages die Zeche zahlen. Und das möchte die nicht haben. Und das ist eine nächste große Herausforderung, die es gibt. Und lass uns mal einen Satz noch sagen. Es geht auch darum, diesen Übergang in eine klimaneutrale Gesellschaft so zu gestalten, dass die Leute nicht auf der Strecke bleiben. Weil es gibt ganz viele, die arbeiten, die haben jede Drecksarbeit gemacht. Die haben sich ausgebildet, die haben sich weitergebildet, die haben alles da. Dann sind sie noch beklatscht worden, sie sind das Rückgrat der Gesellschaft. Denen jetzt zu sagen, ihr seid zu wenig grün, ihr seid zu wenig klug daher habt ihr halt ein Pech gehabt, das geht nicht. Und da wollen wir haben, dass die mitgenommen werden. Das ist eine Initiative der gesamten Gewerkschaftsbewegung in Europa, Just Transition. Wir müssen die Leute mitnehmen und die einen Beruf haben, den es dann in Zukunft nicht mehr gibt, für die braucht es auch neue Qualifizierung, neue Möglichkeiten, Umschulung, Neuorientierung, all das muss man gestalten. Also Fahrt wird uns nicht noch erst mal.
Die Kepler-Uni sagt, dass 100.000 Jobs im Jahr drin sind durch diese grüne Wende, die unter anderem die Grünen und die Gewessler jetzt sehr forcieren. Ist das eine enorme Chance? Also Photovoltaik, Heizkesseltausch, das sind ja alles lokale Jobs, die da entstehen können, oder? Oder sieht man das alles zu rosig?
Nein, ich sehe durch die Energiewende und durch die ordentliche Bekämpfung der Klimakrise und durch das Neuaufstellen von Strukturen große Chancen für zusätzliche Beschäftigung. Ich sehe aber auch, und es kommen jeden Tag Unternehmen, Betriebsräte zu mir, die wir auch darstellen anhand ihres Unternehmens, welche Schwierigkeiten sie haben, wenn bestimmte Dinge so kommen, wie sie jetzt öffentlich diskutiert werden. Also ich glaube, dass es Arbeitsplätze, Berufe und Tätigkeiten gibt, die in Gefahr sind. Das haben wir übrigens auch mit den Fridays for Futures diskutiert und die sehen das und die verstehen das. Das sind ja gescheite junge Leute, die sind nicht deppert. Und die sagen natürlich auch, wenn, da müssen wir schauen, dass wir alle mitnehmen und dass speziell die, die vielleicht einen Beruf jetzt haben, das dann so nicht mehr gibt, dass die so qualifiziert und entwickelt und unterstützt werden, dass sie in diesen neuen stehenden Berufen tätig sein können. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn die Leute auf der Strecke bleiben.
Müssen wir uns von gewissen Branchen, Stichwort Autozulieferindustrie, geistig verabschieden? Oder sagen Sie, na Moment einmal, das kennen wir genauso und dann wird halt statt am Benzin- und Dieselauto halt ein Tesla-Getriebe in Graz oder wo auch immer gemacht?
Ich glaube, es braucht ein zukunftsorientiertes industrielles Konzept für Österreich. Die Automobilindustrie ist jetzt eine der absoluten Schwerpunktbranchen, die wir haben. Wir sind Zulieferer in ganz, ganz vielen Bereichen und ich möchte gerne, dass wir das auch in Zukunft bleiben. Wenn wir das bleiben wollen, braucht es ganz viel an Innovation, an Entwicklung und da müssen verschiedene Fragen beantwortet werden, nämlich wo will ich mit dabei sein? Wenn die Einschätzung ist, es geht in Richtung Elektromobilität, es geht in Richtung Wasserstoff, es geht in Richtung anderer Möglichkeiten, dann braucht's dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen, dass A in Forschung und Entwicklung investiert werden kann und die Betriebe in den Umstellungsprozessen unterstützt werden. Unsere Idee, auch den Menschen, die bei MAN in Steyr zum Beispiel tätig sind, eine Perspektive zu geben, wäre ja, dass man rund um dieses Werk auch sowas wie ein Green Mobility Center baut, weil ja dort eben nicht nur MAN ist, sondern viele andere in der Autozulieferung auch. Und wenn wir dort eine gescheite wissenschaftliche Basis könnten, alle vor Ort profitieren. Und da war auch unser Vorschlag, an so einem Projekt könnte sich auch zum Beispiel die ÖPAG oder die Republik oder das Land beteiligen. Da hat es ja auch schon Signale aus dem Land gegeben.
Okay, gut. Dann sage ich danke.
Ich sage danke.
Für das Gespräch.
Das war ein Daily-Podcast-Spezial mit Wolfgang Katzian zum 1. Mai. Die Fragen hat Christian Böhmer gestellt. Hört auch morgen wieder rein, da haben wir ein ausführliches Interview mit Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Für heute war's das, einen schönen 1. Mai noch. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify abonnieren, wie auch unsere anderen Kurier-Podcasts. Besonders empfehlen kann ich etwa den Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Uma Sasam. Alle Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Das war's für heute von mir. Elias Nadmesnik sagt over and out.